Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Sendung in 5 Fragen um die Welt. Es freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Wolfgang Köfken und ich sag mal, in dieser Vor-WM-Zeit haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht, so ein wenig auf die Länder zu schauen, die mit Deutschland in dem Vorgruppenspiel zu tun haben werden. Wir haben letztes Mal nach Ghana geschaut. Wir bleiben für dieses Mal auf dem gleichen Kontinent. Wir bleiben in Afrika und wir schauen uns ein Land in Westafrika, an der westafrikanischen Küste an, die Elfenbeinküste. Ein Staat, wie gesagt, in Westafrika, grenzt an Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana und im Süden an den Atlantischen Ozean. Das Land hat ungefähr 30 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Die Mehrzahl der Einwohnerinnen und Einwohner, wie Sie sich das sicher vorstellen können, wohnen in der Hauptstadt. Dort leben in der Metropolregion etwa 5,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das Land ist eine ehemalige französische Kolonie, ist seit dem 7. August 1960 unabhängig von Frankreich, hat eine bewegte Geschichte, da werden wir sicher im Folgenden in dem Gespräch auch nochmal drauf eingehen, ist der größte Exporteur von Kakao weltweit. Das ist auch einer der stärksten Wirtschaftsfaktoren in der Vergangenheit und auch noch aktuell. Wir schauen uns an die jüngere Geschichte der Elfenbeinküste. Wir schauen ein wenig auf den Bürgerkrieg. Das Land war, da gibt es vielleicht eine Parallele zu Deutschland, eine Zeit lang auch mal in 2 Teile geteilt infolge des Bürgerkriegs. Und das alles tun wir natürlich nicht allein oder Sie mit mir, sondern wie Sie das gewohnt sind, freuen wir uns, dass wir aus dem breiten Netzwerk der Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung, die rund um den Globus verteilt sind, einen erfahrenen Kollegen vor Ort haben. Mein Kollege Thomas Klees ist seit Januar 2026 im Land. Er ist allerdings schon seit 12 Jahren bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, war zuvor als Referent für den Westafrika-Bereich in der Zentrale in Berlin und hat auch in Tunesien davor das Libyen-Projekt geleitet, also ein ausgewiesener Kenner des Kontinents und auch des Teils des Kontinents, auf dem er jetzt ist. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir heute Vormittag für dich die Zeit genommen hast, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Elfenbeinküste zu nehmen. Und die Frage, meine sehr geehrten Damen und Herren, die zu Anfang jedem unseren Gesprächspartner gestellt wird, die kennen Sie. Lieber Thomas, du bist heute Morgen ins Büro gekommen, hast dich an den Rechner gesetzt, beziehungsweise hast vielleicht auch heute Morgen beim Frühstück schon mal die Nachrichtenlage überblickt. Was sind denn gerade die aktuellen Themen, die Ivora im Land beschäftigen? Was beschäftigt die Leute in der Hauptstadt? Ist vielleicht die WM auch schon Thema? Die Elfenbeinküste hat kürzlich ein Freundschaftsspiel gegen Pakistan gewonnen, ein Land, was aktuell ja auch immer wieder in den Medien zu hören ist. Was ist so die aktuelle newspolitische Lage im Land?
Ja, guten Morgen von mir aus Abidjan. Guten Morgen, Wolfgang. Vielen Dank. Ich freue mich auf unser spannendes Gespräch hier. Erlaub mir, dich kurz noch zu korrigieren zu 2 Punkten, die du angesprochen hast. Also Elfenbeinküste sagen wir in Deutschland sehr oft. Das Land möchte aber schon seit vielen Jahren eigentlich immer in allen Sprachen in dem französischen Titel betitelt werden, also als Côte d'Ivoire. Weil ich glaube, da hat sich überlegt, dass das Land heißt auf so vielen Sprachen so anders. Und da kommen alle durcheinander zwischen Ivory Coast, Elfenbeinküste, Costa del Malfi oder wie das auf allen Sprachen heißt. Daher ist es immer Côte d'Ivoire. Und der zweite Punkt ist, Hauptstadt ist tatsächlich eine andere Stadt, die heißt Yamoussoukro, eine Retortenstadt nach der Unabhängigkeit gebaut. Die wichtigste Stadt und sozusagen die wirtschaftliche Hauptstadt und das Zentrum des Landes in ansonsten jeglicher Hinsicht ist natürlich Abidjan, wo wir natürlich auch unser Büro haben. Also das ist ein bisschen speziell hier im Land, Hauptstadt und sozusagen die größte und wichtigste Stadt. Zu deiner Frage, ja, im Grunde sehr interessant, so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland fast. Fragen von Lebenshaltungskosten, Energiekosten, solche Dinge beschäftigen die Menschen hier tatsächlich auch. Und natürlich so ein bisschen auch die Auswirkungen des Kriegs am Golf, des Kriegs im Iran, steigende Preise und so weiter. Auch wenn die Côte d'Ivoire davon nicht so stark betroffen ist durch eigene Erdgasvorkommen, auch in der Region und so weiter. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall immer wieder ein Problem. Und zuletzt gab es zum Beispiel immer wieder häufiger Stromausfälle im Land. Das ist natürlich immer ein Problem für die Menschen, wenn der Strom länger ausfällt. Es kommt sowieso immer mal wieder vor, aber es war jetzt tatsächlich so, dass der Strom teilweise dann sehr lange ausgefallen ist. Und das führt natürlich dann, werden Lebensmittel schlecht, das Leben kommt so ein bisschen zum Erliegen und so weiter. Und das hat noch nicht mal was mit der Produktion von Strom in der Côte d'Ivoire zu tun, sondern tatsächlich auch wieder ein ähnliches Problem, wie wir das in Deutschland auch kennen, das Problem mit dem Netzausbau. Also der kommt, ist einfach nicht schnell genug. Und es werden so viele neue Anschlüsse im Land geschaffen für neue Haushalte, dass tatsächlich eben es einfach nicht mehr hinterherkommt. Und dadurch das Netz überlastet ist an vielen Stellen. Und dann kommt es immer wieder zu Stromausfällen. Und das hat die Menschen in den letzten Wochen ziemlich umgetrieben im Land. Natürlich Fußball, du sprichst es an. Elfenbeinküste ist auf jeden Fall natürlich ein Fußball, ich sag mal, fußballverrücktes Land. Also das ist immer ein großes Thema hier. Und ich denke mal, ich glaube, so ungefähr 2 Monaten ist das Spiel gegen Deutschland in der Gruppe. Ich glaube, das wird hier ein großes Event werden.
Das wird es wahrscheinlich in Deutschland auch. Das ist am 20. Juni in Toronto. Da blicken alle bestimmt schon gespannt bei dir auch mit drauf. Lass uns ein bisschen in die Geschichte und aktuelle Politik der Côte d'Ivoire einblicken. Ich hatte in der Beschreibung am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Das ist eine sehr bewegte Geschichte. Die Elfenbeinküste, ehemalige französische Kolonie, ist ja dann doch relativ lange, wenn wir schauen in die afrikanischen Länder, in die wir zuletzt mit dieser Sendung geblickt haben. Die sind schon wesentlich früher, entweder in den 40ern oder der Großteil in den 50ern, unabhängig geworden von ihrer ehemaligen Kolonialmacht. Die Côte d'Ivoire ist in die Anfang der 60er Jahre unabhängig geworden. Nimm uns doch so ein bisschen mit in die Historie des Landes, weil ich gehe davon aus, dass viele der Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nicht so vertraut mit der Geschichte deines Landes sind. Versuche dann so ein bisschen überzuleiten auf die aktuelle Politik. Wie gesagt, angesprochen hatte ich schon die Teilung des Landes beziehungsweise dann die Wiedervereinigung vor gut 20 Jahren. Das ist vielleicht auch eine Parallele, die viele Zuschauerinnen und Zuschauer gerade hier in Thüringen nachvollziehen können. Also was ist so ein bisschen die Geschichte des Landes und die aktuelle Politik der Côte d'Ivoire?
Ja, also eben, du sprichst es an, die Unabhängigkeit relativ spät und immer noch eine sehr starke Bindung an Frankreich, die ist auf jeden Fall da. Das werden wir sicher auch nochmal an manchen anderen Stellen, auch im wirtschaftlichen Bereich, ist die Verbindung zu Frankreich sehr stark. Und Côte d'Ivoire war immer ein wichtiger Teil dieser Francafrique, also des französischen Afrikas. So ungefähr, was sozusagen erst ja in den 60er Jahren so richtig sich etwas aufgelöst hat, aber immer noch in großen Teilen existiert und vor allen Dingen hier, also dieser Bruch, der ist hier noch nicht so sehr erfolgt und auch weniger hart erfolgt. Und es gab auch immer sehr viele Franzosen im Land, gibt es auch heute noch. Das heißt, diese Präsenz ist immer noch da und stark. Und Frankreich hat natürlich auch, du hast es ja angesprochen, im Bürgerkrieg eine sehr zentrale, starke Rolle gespielt und daher auf einer Seite auch sich engagiert, militärisch und so weiter, hat ja auch sogar Soldaten verloren im Krieg. Also es war tatsächlich, hatte Frankreich da eine starke Rolle. Diese Teilung des Landes dauerte ja nicht so lange an. Ich glaube, alles in allem so 5 bis 6 Jahre oder sowas. Aber das ist natürlich was hier noch auch teilweise psychologisch schon noch stark nachwirkt. Diese Angst, dass es wieder zu Konflikten und stärkeren militärischen Auseinandersetzungen kommen könnte, die ist in der psychologischen Psyche des Landes, soweit ich das jetzt nach wenigen Monaten hier merken kann, aber ist das schon noch vorhanden, so dass, ne? Und vor allen Dingen auch diese Gründe, die diesen Krieg damals ausgelöst haben. Es ging ja damals sehr viel darum, wer ist eigentlich Ivora oder Ivorerin? Darf jemand, der aus dem Norden kommt und man wirft ihm vor, nicht richtiger Ivora zu sein, darf der Präsident werden dieses Landes. Das war eine der zentralen Fragen, die sich da gestellt haben, an denen sich der Konflikt auch dann maßgeblich entzündet hat. Das hat sich so gesehen aufgelöst, indem dieser damalige Präsidentschaftskandidat, Alassane Ouattara, der ist jetzt Präsident des Landes und ist jetzt inzwischen in seinem vierten Mandat. Also diese Frage hat sich da ein bisschen aufgelöst, ist aber innerhalb der Gesellschaft immer noch teilweise virulent und hat so gewisse Sensibilitäten. Also wenn man irgendwie zu jemandem aus dem Norden sagt, ah, bist du überhaupt, ne, gehörst du überhaupt wirklich hier dazu, das führt bei denen zu sehr tiefen Verletzungen. Also dieses Gefühl, doch nicht ganz dazugehören zur Nation. Das hat natürlich viel mit kulturellen Unterschieden zwischen immer dem Süden und dem Norden zu tun, teilweise religiösen Unterschieden. Der Norden ist eher muslimisch geprägt, der Süden eher christlich. Also da ist das Land einfach, ja, auch landschaftlich, kulturell, es gibt da große Unterschiede. Denn der südliche Teil ist natürlich so ein tropischer, teilweise von Regenland, Regenwald und sehr grün geprägter Landstrich, wohingegen der Norden dann eben sehr an den Sahel erinnert, eher Savanne ist und so weiter. Also, und aber da eben vor allen Dingen auch wiederum die Rohstoffe liegen des Landes, die jetzt aktuell immer wichtiger werden. Also Eisen, Gold, Diamanten teilweise und so weiter. Also da diese Spaltung, ist natürlich auch irgendwo, wie gesagt, in der Geografie, in der Kultur und so weiter vorhanden. Allerdings hat sich, wie gesagt, das Land in den letzten 20 Jahren ungefähr eben hier wieder sehr stark zusammengefunden, muss man sagen, unter dem aktuellen Präsidenten. Hat zuletzt gab es immer wieder bei Wahlen Schwierigkeiten, Unruhen, Probleme. Bei den letzten vergangenen Wahlen, Dezember 25, war das eher weniger der Fall. Also das heißt, es wurde immer mehr darauf geachtet, Wahlen zu Sicherheitsevents zu machen, also große Polizeiaufgebote, große Militäraufgebote, um eben vorzubeugen, dass es zu Unruhen kommen kann. Es gab trotzdem Tote bei den Wahlen, drei oder vier. Das klingt für uns furchtbar. Ist auch furchtbar, aber ist für ivorische Verhältnisse, aus deren Sicht auf jeden Fall eher ein Erfolg zu sehen, dass die Wahlen sozusagen sehr friedlich verlaufen sind, aus ihrer Sicht. Natürlich gibt es aber an den, also es gibt Wahlen, es gibt regelmäßig Wahlen und so weiter, aber natürlich an den Umständen der Wahlen, da kann man auf jeden Fall ein paar Fragezeichen dranhängen. Also der Präsident, aktuelle Präsident, wie gesagt, jetzt im vierten Mandat. Das ist allein natürlich schon mal eine Frage, war auch schon mal die Frage, war eigentlich Verfassung die Mandate auf zwei beschränkt, er aber sozusagen einen Trick gespielt hat und gesagt hat, aber ich habe die Verfassung geändert, das heißt, das hat den Zähler wieder auf null gesetzt. Also so ein bisschen ein Verfassungstrickserei auf jeden Fall begangen hat, aber jetzt relativ unangefochten auf jeden Fall an der Macht ist. Bei den letzten Wahlen 90%, fast 90% der Stimmen erreicht hat, was natürlich auch ein paar Fragezeichen aufwirft. Und da wissen wir vor allem, das Problem war, dass einfach Kandidaten, Kandidatinnen der Oppositionsparteien, besonders die, die prominent waren und echte Chancen gehabt hätten, viele Stimmen auf sich zu vereinen, die wurden einfach vom Lager des Präsidenten, muss man wohl sagen, von den Wahlen ausgeschlossen. Die Ivora würden sagen, die haben sich einfach Dinge zu Schulden kommen lassen. Sie sind vorbestraft, zum Beispiel aus Aktionen im Bürgerkrieg, wie Laurent Gbagbo, ehemaliger Präsident der Elfenbeinküste, der Côte d'Ivoire, pardon, der im Bürgerkrieg auch eine, ja, teilweise sehr unrühmliche Rolle gespielt hat und sogar vor dem Kriegsverbrechen-Tribunal in Den Haag angeklagt war, allerdings freigesprochen wurde, ist in der Côte d'Ivoire allerdings weiter wegen Kriegsverbrechen vorbestraft und wurde deshalb von den Wahlen ausgeschlossen. Bei einem anderen Kandidaten, sehr prominenten Kandidaten, wurde gesagt, ah, er hat nicht nur die ivorische Staatsbürgerschaft, er hätte auch die französische, und dagegen wurde ein Gesetz aus dem Hut gezaubert, und gesagt, das ist da nicht erlaubt und der Kandidat wurde somit von den Wahlen ausgeschlossen. Also hier sieht man, dass es wird eigentlich auf so eine sehr legalistische Weise wird gesagt, ah, wir befolgen alle Gesetze zum Wahlrecht, aber das führt dazu, dass die Ergebnisse dann letztlich natürlich einige Fragen an der demokratischen Verfasstheit haben. Und man kann schon davon ausgehen, dass die Gerichte, die diese Gesetze hier dann anwenden, auf jeden Fall auch eine politische Färbung haben. Das sind auf jeden Fall die Fragen, die man daran haben muss. Die zweite Sache, ich meine, der Präsident, vier Mandate, sein viertes Mandat tritt er jetzt an. Man muss allerdings sagen, er ist 84 Jahre alt. Das heißt, dass ist auf jeden Fall auch ein Problem. Und das ist auch ein weiteres Problem für die Côte d'Ivoire, wo sich auch Fragen stellen, was würde passieren, wenn er im Amt verstirbt? Was passiert nach ihm? All das sind offene Fragen, die sind ungelöst. Es bietet sich jetzt nicht direkt ein logischer Nachfolger an im Moment. Es wird gerade aktuell, wurde der Bruder des Präsidenten, der seines Zeichens auch schon fast 80 ist, zum Vize-Premierminister ernannt und ist aktuell auch Verteidigungsminister. Und es gibt so ein bisschen die Gerüchte, dass da vielleicht ein Nachfolger aufgebaut werden soll. Aber man fragt sich natürlich auch die Frage, wie nachhaltig das ist, dann 89-Jährigen als politischen Nachfolger aus dem Hut zu zaubern. Also da nochmal auch viele Fragezeichen, denn das eigentlich die große Legitimation des aktuellen Präsidenten und der aktuellen Regierung ist auf jeden Fall das starke Wirtschaftswachstum, kommen wir auch noch zu. Aber in diesem überalterten politischen System stellt sich auch das immer mehr in Frage, was, wenn im Nachgang zum Beispiel an diese lange Periode es dann doch zu irgendeiner Art von Unruhen kommt, dann bringt das natürlich auch die wirtschaftliche Situation in Gefahr. Und hier ist auf jeden Fall das so ein bisschen die Vorsicht angebracht, ja.
Wenn du gerade das Alter des Präsidenten ansprichst, das scheint ja so ein globaler Trend zu sein. Schaut man sich den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder auch Lula, der aktuell in Deutschland ist, an, die sind alle 80. Unser Bundeskanzler ist jetzt auch nicht so viel jünger. Dann scheint das durchaus ein globales Problem zu sein. Interessanterweise auch in den letzten Sendungen in die Länder, in die wir geblickt haben, waren die Staatsoberhäupter auch männlich und älter. Insofern reiht sich da die Côte d'Ivoire ein. Du hattest gerade die Wirtschaft angesprochen. Ich würde aber noch mal kurz eine ganz kurze Frage einschieben, bevor wir auf die Wirtschaft eingehen. Die aktuelle Lage im Land, die würdest du allerdings als stabil beschreiben, wenn ich das so ein bisschen raushöre. Also wir wissen, Korruption an der Côte d'Ivoire, der Index ist nicht besonders rühmlich für das Land. Die Wahl mit über 80%, 90% Zustimmung ist auch fraglich. Aber im Alltäglichen ist es jetzt nicht so, dass es in der Bevölkerung irgendwie Widerstände gibt oder so. Also du würdest quasi die politische Lage als vielleicht nicht stabil, aber als aktuell ruhig bezeichnen, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das muss man sagen, es ist aktuell ruhig. Und gerade wenn man es vergleicht natürlich mit den Nachbarländern, insbesondere natürlich den nördlichen Nachbarländern wie Mali, Burkina Faso, Niger und so weiter, wo ja ein großes Problem terroristischer Anschläge besteht. Anderen Ländern der Region Benin gab es einen Putsch. In Nigeria gibt es fast täglich größere Anschläge, Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten. Da ist es in der Côte d'Ivoire auf jeden Fall sehr ruhig. Also das Land ist seit 2016 gab es einen letzten größeren terroristischen Anschlag. Seitdem ist das Land auch von dschihadistischer Gewalt ziemlich verschont geblieben. Und auch ansonsten ist die Sicherheitslage auf jeden Fall viel, viel besser. Ja, also wie gesagt, ich bin noch nicht sehr lange hier. Ich kenne nicht das Land vor 10 Jahren, kann das nicht so direkt selber vergleichen, aber nach allem, was ich gehört habe, ist auch eben Sicherheitslage in Bezug auf Kriminalität und so weiter deutlich besser geworden.
Dann lass uns auf die Wirtschaft schauen. Wir haben ja immer einen Schwerpunkt pro Land, und bei der Côte d'Ivoire haben wir uns die Wirtschaft rausgesucht. Ich habe mal ein guter Vergleich ist ja immer das Bruttoinlandsprodukt Das war in Zeiten der, sage ich jetzt mal, Wiedervereinigung, also wir sprechen von 2007, der Zeit nach dem Bürgerkrieg, lag das so bei knapp, ja, 25 Milliarden US-Dollar. Und die Prognose für die nächsten Jahre ist irgendwie, dass es bei in 2030, also in 4 Jahren, bei 170 Milliarden US-Dollar liegen will. Also das ist ja eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts. Jetzt nicht in der Zahl an sich, die ist im Vergleich zu Deutschland und zu anderen europäischen Ländern natürlich gering, aber die Steigerungsrate, die darin liegt, diese exponentielle Steigerung, ist ja gigantisch. Das lässt ja vermuten, du hattest gesagt, die Lage ist politisch stabil, hängt das vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Wirtschaft momentan sehr gut läuft, dass da viele Leute von profitieren. Oder ist es eher das Gegenteilig, dass du sagst, ja, das ist zwar ein Wirtschaftswachstum, aber die große Masse der Ivorerinnen und Ivorer profitiert davon nicht. Nimm uns so ein bisschen mit rein in die wirtschaftliche Situation des Landes. Und ich hatte es ja anfangs schon angekündigt, du hattest ein paar Rohstoffe genannt. Der Großteil des Kakaos, den wir hier auch in Deutschland und Europa verwenden, kommt aus deinem Land. Wie ist die wirtschaftliche Lage dort und wie zeigt sich auch dieses immense Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im Alltag der Menschen vor Ort?
Ja, genau. Also die Côte d'Ivoire auf dem Papier sieht es schon sehr beeindruckend aus. Also hier in Deutschland eine Wachstumsrate von 7%, würden unsere Köpfe rauchen. Das ist aber hier im Grunde ja fast Standard, dass jedes Jahr die Wirtschaft irgendwas zwischen 6 und 7% wächst. Und das ist natürlich ziemlich enorm und ziemlich beeindruckend. Also, dass in dieser auch, dass es manchmal hohe Wachstumsraten für Länder gibt, klar, aber in dieser Zeitraum das aufrechtzuerhalten, ist schon, haben wirklich nicht alle Länder auf dem afrikanischen Kontinent so geschafft. Allerdings, das hast du ja auch gesagt, der Start war von einem ziemlich niedrigen Niveau. Der Bürgerkrieg hat das Land natürlich sehr stark zurückgeworfen, aber auch davor war es natürlich kein sehr weit entwickeltes Land. Also das heißt, hier ist ziemlich viel aufzuholen. Und man merkt es also, eine Zahl, die ich neulich gelesen habe, dass im Land werden jedes Jahr 500.000 neue Haushalte an den Strom angeschlossen. Und das ist einfach schon ziemlich gigantisch. Das ist aktuell sozusagen eine Hauptpriorität der Regierung, diesen Ausbau voranzutreiben. Und da zeigt sich einfach, wo auch wirklich, also das Wachstum auch stattfindet, in ganz viel Infrastruktur. Es werden Kraftwerke gebaut, um diesen Strom auch produzieren zu können. Es werden Autobahnen gebaut, Brücken, also es ist sehr viel Infrastrukturausbau. Aber die Schattenseite ist natürlich so ein bisschen, was kommt bei den Menschen an? Und das ist bislang noch eher wenig. Also die Gehälter sind sehr gering. Die Lebenshaltungskosten teilweise extrem hoch im Vergleich. Wenn ich mir das anschaue, dass ein Liter Milch hier ungefähr das gleiche kostet wie in Deutschland, aber die Gehaltsstruktur natürlich ein Bruchteil dessen ist, was in Deutschland verdient wird. Also in diesen Verhältnissen ist es schon, zeigt sich einfach, zeigen sich die großen Herausforderungen, vor denen das Land stehen wird. Ich höre nochmal auf diesen Kakao. Das ist natürlich auch, also 40% der weltweiten Kakaoproduktion kommt aus Côte d'Ivoire. Das ist ja fast jede zweite Tafel Schokolade, die wir essen, ist in Côte d'Ivoire produziert. Also der Kakao davon. Aber gleichzeitig, und das ist dann auch so die Schattenseite, wenn man eine Tafel Schokolade kauft, ungefähr 8 Cent davon kommen bei den Bauern an. Also das heißt, die Bauern, die den Kakao in Côte d'Ivoire anbauen, bekommen sehr wenig teilweise. Gerade sind auch die Weltmarktpreise für Kakao ziemlich in den Keller gegangen. Und das hat auf jeden Fall auch hier soziale Auswirkungen. Also ungefähr ein Viertel der Bevölkerung in Côte d'Ivoire leben mittelbar oder unmittelbar vom Kakaoanbau. Und allerdings die allermeisten davon eben auch unter der Armutsgrenze, weil einfach Gelder, die damit verdient werden, sehr, sehr gering sind. Und gleichzeitig spielen natürlich auch hier Klimawandel und so weiter eine große und starke und wachsende Rolle, die auch den Kakaoanbau bedroht. Schädlinge, all solche Dinge. Und wie gesagt, die Weltmarktpreise, die für das Land natürlich komplett unvorhersehbar sind. Also wie entwickelt sich der Preis, ist für diese Länder dann immer sehr schwierig, damit zu arbeiten. Genau. Was allerdings ein Wachstumssektor ist, ist aktuell ist der Produktion von Rohstoffen im Land. Also insbesondere es wird viel Gold produziert oder steigend Gold in der Produktion, auch Eisenerz, andere Rohstoffe aus der Erde. Da ist aktuell das meiste Wachstum, was im Land passiert, kommt in diesen Bereichen zustande. Aber das ist natürlich auch eine Art von Produktion, die meistens einige wenige den Länder und Maschinen gehören, profitiert, aber eben den allermeisten Teil, die dann in solchen Minen arbeiten müssen und so weiter, sehr wenig gibt. Und was eben fehlt, ist natürlich eine bessere Industrialisierung, die einfach auch bessere Arbeitsplätze schaffen kann. Da ist wenig da. Es gibt einzelne Schritte, zum Beispiel auch den Kakao stärker im Land zu weiter zu verarbeiten. Also, dass man nicht einfach die rohen Kakaobohnen exportiert, sondern zum Beispiel geröstete Kakaobutter oder also sagen schon industrielle Vorprodukte exportiert, die dann eben in anderen Ländern dann zu Schokolade und anderen Produkten weiterverarbeitet werden können. Dadurch würde einfach viel mehr Wertschöpfung im Land bleiben. Und das ist ein bisschen das Ziel. Ähnliches mit Cashews. Das ist ein zweiter wichtiges Produkt aus der Agrarindustrie hier. Die wurden auch bislang fast komplett einfach roh als Rohprodukt exportiert und wurden dann vor allem in Asien weiterverarbeitet. Und auch da gibt es hier Versuche, diese eben stärker im Land weiterzuverarbeiten und dann eben zum Beispiel geröstete Cashews oder andere Produkte daraus zu exportieren, die dann eben deutlich höheren Wert haben, um so eben auch mehr von der Wertschöpfung im Land stattfinden zu lassen. Das ist nicht ganz einfach, aber die Côte d'Ivoire scheint daran immer weiter zu arbeiten. Das ist ja auch in vielen anderen Ländern Afrikas der Fall, dass man erkannt hat, dass der reine Export von Rohstoffen eben keine Entwicklung bringt.
Sind das dann Unternehmen, die von Ivorern geleitet werden, oder sind das dann, ich gucke gerade auf Goldproduktion, wir hatten zuletzt nach Ghana geguckt, da ist ein Großteil auch, sage ich jetzt mal, im grauen bzw. illegalen Sektor aufgrund des Wertes des Rohstoffs. Sind das dann, nochmal zurück auf die Elfenbeinküste, sind das dann Unternehmen, die ja in der Côte d'Ivoire verortet sind, oder sind das dann ausländische Unternehmen, die quasi dann eine Tochterfirma oder ein Firmengeflecht quasi dann bei dir im Land haben und diese Wertschöpfung betreiben?
Ja, also zum Beispiel nochmal zum Kakao. Das ist tatsächlich, weil es so ein strategischer Sektor ist, ist das in der Hand von einem Staatsunternehmen, das als einziges den Export von Kakao und Kakaoprodukten durchführen darf. Und dieses Staatsunternehmen bezahlt dann einen staatlich vorgegebenen Preis pro Tonne Kakao an die Kakaobauern. Allerdings die verkaufen dann natürlich die Produktion ins Ausland und das geht dann an die großen Nahrungsmittelkonzerne, die damit die große Wertschöpfung betreiben. Das ist auf jeden Fall weiter eine Schwierigkeit. Auch in anderen Bereichen, ja, auf jeden Fall, dass es größere ausländische Konzerne sind, die sozusagen den Hauptteil der Gewinne und der Wertschöpfung eben mitnehmen, ja.
Im Hinblick auf die Wirtschaft, welche Rolle spielt der Tourismus im Land? Du hattest so ein bisschen die umliegenden Länder bezeichnet, wo die Lage ja relativ unstabil ist oder unstetig. Du hattest es die Lage bei an der Côte d'Ivoire beschrieben, dass es zwar politisch gesehen fraglich ist, wie der Präsident sich an der Macht hält, beziehungsweise auch wie Wahlen ablaufen, aber es ist eher stabil. Du hattest gesagt, der letzte islamistische Terroranschlag 2016, das ist auch eine Dekade liegt das zurück, das können wir in manchen Ländern in Europa noch nicht mal vorhalten. Spielt das an der Côte d'Ivoire für die Ivorinnen und Ivorer eine Rolle, der Tourismus, Binnentourismus, beziehungsweise dann vor allen Dingen auch ausländischer Tourismus? Es liegt an der Küste. Ist das auch mit der Verbindung zu Frankreich, die wir ja vielleicht nachher in der Frage der internationalen Verortung der Côte d'Ivoire noch mal fokussieren werden, spielt das vielleicht in Verbindung zur ehemaligen Kolonialmacht auch eine Rolle? Oder ist das ein Wirtschaftszweig, wo du in Zukunft siehst, dass der eher weniger wichtig ist als, sage ich jetzt mal, Rohstoffgewinnungs- oder Wertschöpfungsketten, die damit zusammenhängen?
Also das ist auf jeden Fall ein Bereich, wo die Côte d'Ivoire noch große Potenziale hätte, muss ich sagen. Aber die meisten davon scheinen mir eher ungenutzt. Also die Küstenlinie, teilweise, wenn man die sich anschaut, Strand, Palmen, Lagunen, also das hätte Potenzial, das touristisch aufzuarbeiten und allerdings, dass es eher weniger passiert, ist natürlich auch mit der relativ weiten Reise zu den Haupttourismusmärkten in Nordamerika, Europa oder Asien. Also das ist überall nicht sozusagen auf dem Radar, denke ich mal, als Land. Also es ist eher ein etwas speziellerer Tourismus und wenn, dann natürlich auch eher aus Frankreich. Ja, das auf jeden Fall. Aber auch andere sagen touristische Magneten, sage ich mal, die andere afrikanische Länder haben, wie Kenia oder Botswana oder sowas, Elefanten, Giraffen und so weiter. Auch das ist hier leider nicht wirklich der Fall. Also die Elefanten, das heißt ja, wie gesagt, Elfenbeinküste, das deutet ja eigentlich auf Vorhandensein von Elefanten hin, allerdings auch auf eher das Töten von Elefanten, um eben das Elfenbein zu exportieren. Und das ist schon hier in der frühen Kolonialzeit massiv erfolgt. Also das heißt, eine nennenswerte Population von Elefanten oder anderen großen Wildtieren, entweder gab es sie nicht wirklich oder sie sind ausgerottet, mehr oder weniger. Und das sind natürlich Dinge, die den Tourismus hier ja eher nicht wirklich befördern werden.
Dann lass uns auf die Außenpolitik der Côte d'Ivoire gucken und die ein bisschen genauer fokussieren. Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, als ehemalige französische Kolonie und auch immer noch eine starke Verbindung zu Frankreich. Frankreich auch die direkten Bezug auf den stattgefundenen Bürgerkrieg genommen haben. Eine Zeit lang hatte die Côte d'Ivoire auch keine eigenen Verteidigungsstreitkräfte. Die haben sich quasi auf Frankreich verlassen. Das wird jetzt gerade quasi aufgebaut, beziehungsweise ist das quasi im Aufbau befindlich. Vielleicht teilen wir die Frage so ein bisschen und schauen noch mal ganz intensiv auf das Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht mit dem Blick auf das große Weltgeschehen. Blicken dann im zweiten Teil der Frage, inwiefern sich das Land im, sage ich jetzt mal, aktuellen wilden politischen Kosmos der internationalen Beziehungen einordnet. Aber vielleicht nimmst du noch mal ein bisschen Bezug darauf, die späte Unabhängigkeit von Frankreich, das immer noch sehr oder in der Vergangenheit und bis heute immer noch sehr enge Verhältnis zur ehemaligen Kolonialmacht, ist ja auch etwas, was im Vergleich zu anderen afrikanischen, südamerikanischen, asiatischen ehemaligen Staaten, die zuvor unter kolonialer Herrschaft waren, was ja in gewisser Weise doch eine kleine Besonderheit heraus oder wo die Côte d'Ivoire als Besonderheit heraussticht.
Ja, durchaus. Also der erste Präsident, man kann auch nicht sagen, dass er sozusagen ein großer Gegner Frankreichs gewesen wäre. Und das hat das Land so auf so einen eher, ich sag mal, ja, vielleicht Zusammenarbeitspfad mit der ehemaligen Kolonialmacht gesetzt. Und das eben, also spielt heute auch wahrscheinlich noch eine Rolle. Sozusagen kulturell wird natürlich sehr viel nach Frankreich geschaut, einfach sprachlich, kulturell, auch was die Leute kaufen, was die Leute mögen. Also Französische Supermarktketten sind hier überall vertreten, französische Produkte im Land, sehr viel verfügbar und so weiter. Da bestehen auf jeden Fall diese Kontinuitäten sehr stark. Und natürlich, wenn wir einfach schon nehmen, was jeder Ivoirer, jede Ivoirerin jeden Tag in der Hand hat, ist ihr Geld. Das Geld heißt der Franc CFA heißt das. Das ist ein, das, wie gesagt, das heißt schon Franc. Es ist ein von der ehemaligen Kolonialmacht im Grunde geschaffene Währung, die früher immer fest an den französischen Franc und inzwischen fest an den Euro gekoppelt ist als im Wechselkurs. Es hat natürlich den Vorteil, dass es in mehreren Ländern immer noch existiert, diese Währung. Also das heißt, jemand, der aus dem Senegal in die Côte d'Ivoire reist, muss kein Geld wechseln. Oder auch, wenn man handelt, ne? Das sind natürlich Vorteile zwischen diesen Ländern. Und gleichzeitig dämpft es natürlich auch diese Kopplung an den Euro. Dämpft auch zum Beispiel Probleme wie Inflation. Also wenn man nach Ghana schaut, da ist Inflation eigentlich ein Dauerthema. Ständig steigen die, ändern sich die Preise. In der Côte d'Ivoire ist das nicht so sehr der Fall, weil einfach diese Kopplung an den Euro besteht. Gleichzeitig muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie souverän ist ein Land, was nicht seine eigene Währung tut und das nicht wie Deutschland aus einer eigenen Entscheidung, politischen Entscheidung, den Euro anzunehmen, sondern eben sozusagen eine Entscheidung auferlegt bekommen hat von der Kolonialmacht. Und auch das hat sich ein bisschen gelockert. Allerdings früher war es wirklich so, dass die Länder ihre gesamten Währungsreserven bei der französischen Zentralbank parken mussten. Das heißt, die hatten da jederzeit die Möglichkeit, irgendwelche finanziellen Daumenschrauben anzulegen, wenn das sein musste. Das ist in vielen Ländern, gerade in Sahelländern, auch zum Beispiel in Senegal, wo der politische Diskurs ein bisschen anders ist und man viel mehr über Souveränität spricht und nachdenkt, ein größeres Thema als hier. Aber auch diese Länder sind aktuell noch in ihrer Gemeinschaftswährung geblieben, einfach weil natürlich auch die Umstellung auf eine eigene Währung sehr kostspielig und schwierig sein kann. Es gibt ja auch die regionale Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikas, ECOWAS heißt das auf Englisch, die, wie gesagt, wirtschaftliche Gemeinschaft westafrikanischer Länder. Die existiert seit den 70er Jahren, ist eigentlich eine recht erfolgreiche Wirtschaftsgemeinschaft, hat allerdings ja nur sehr wenige Haupterrungenschaften eigentlich. Diese eine Errungenschaft ist eben diese gemeinsame Währung, die sie allerdings, wie gesagt, von der französischen Kolonialmacht noch bekommen haben. Da gibt es das langfristige Projekt, eigentlich eine gemeinsame neue westafrikanische Währung zu entwickeln, was allerdings sich nicht wirklich viel weiterentwickelt hat in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und aber auch eine Freizügigkeit innerhalb dieser Länder. Also das heißt, Menschen aus Ländern, die dieser Gemeinschaft angehören, können ohne Visum in die anderen Länder reisen. Und das ist natürlich für die wirtschaftliche Situation schon sehr wichtig. Sowohl für normalen offiziellen wirtschaftlichen Handel und Austausch, Studium und so weiter, aber natürlich auch für kleinen Handel, der über die Grenzen hinweg geht, einfach, dass die Menschen sehr einfach zwischen den Ländern hin und her reisen können, auch in den Grenzgebieten zum Beispiel. Aber auch zur Migration zum Beispiel. Also Côte d'Ivoire, wie gesagt, relativ stabiles Land, ist eines der Länder in Westafrika, das die meisten Migranten, Migrantinnen aus den Nachbarländern aufgenommen hat. Also es ist ein erheblicher, sehr erheblicher Teil der Bevölkerung kommt eigentlich ursprünglich aus Nachbarländern. Aus unterschiedlichen Gründen. Also Menschen aus Togo, die vielleicht eher aus wirtschaftlichen Gründen fliehen und in die Côte d'Ivoire gehen. Und dann Menschen vor allen Dingen aus den Ländern des Sahel, die natürlich vor allen Dingen aus zwei Gründen fliehen. Einmal natürlich vor der dschihadistischen Gewalt und der Repression ihrer Regierungen, aber auch vor dem sich ausbreitenden Klimawandel in diesen Ländern, wo einfach teilweise Landstriche im Grunde die Art von Landwirtschaft und Viehwirtschaft, die dort betrieben wurde, nicht mehr so möglich ist und das eben natürlich auch die Konflikte anheizt, sowohl zwischen den Menschen, immer mehr zwischen auch denen, die versuchen Landwirtschaft betreiben, also die sesshaft sind, und denen, die die Viehzucht betreiben. Und das heizt diese Konflikte in den Sahelländern immer weiter an. Das führt dann dazu, dass sich mehr Menschen auf den Weg zum Beispiel in die Côte d'Ivoire machen, weil es einfach ein nahes Nachbarland ist, wo die Sprache und Kultur sehr ähnlich sind. Das heißt, die Côte d'Ivoire spielt hier in dieser Migration eigentlich eine sehr, sehr wichtige und sehr produktive Rolle und eigentlich auch aus deutscher oder europäischer Sicht eine sehr unterschätzte Rolle, muss ich sagen. Also, weil es ist eigentlich eher, wenn wir sagen, in Deutschland, Europa, wir möchten lieber dafür sorgen, dass nicht zu viele Migranten zu uns kommen, sondern das lieber ein bisschen versuchen zu beschränken, was ja aktuell politische Priorität ist in fast allen europäischen Ländern. Und ein Land wie Côte d'Ivoire ist da und ist relativ stabil und nimmt sehr viele Menschen aus Nachbarländern auf und erlaubt ihnen auch zum Beispiel zu arbeiten im lokalen Arbeitsmarkt. Und natürlich informell, aber trotzdem, diese Menschen arbeiten und kommen teilweise zum Auskommen. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt und sollte und müsste vielleicht auch noch mehr Unterstützung finden aus Deutschland und anderen europäischen Ländern, einfach um hier bessere Infrastruktur zu schaffen, dass sich Menschen hier eingliedern können, integrieren können in die ivorische Gesellschaft besser, auch Ausbildung finden können und so weiter. Hier ist auf jeden Fall ein großes Potenzial noch.
Das ist ja jetzt so ein bisschen schon die Einordnung, oder das war die Einordnung der Côte d'Ivoire in die westafrikanische Region. Lass uns den Fokus ein bisschen größer ziehen. Die weltpolitische Lage ändert sich gefühlt mit jedem Mal, mit dem wir hier eine Sendung aufzeichnen, also einmal im Monat. Dinge, die vorher irgendwie als Gesetz galten, irgendwie Großmächte, die ihre Territorien mehr oder minder fest abgesteckt hatten, gibt es aktuell. Zumindest wenn man in die Weltlage schaut, scheint das immer mehr, immer weniger zu gelten, was in der Vergangenheit noch irgendwie als sicher eingeschätzt wurde. Wo ordnet sich die Côte d'Ivoire auf dem großen internationalen Parkett ein? Wir hatten erfahren, Kakao ist der größte Exporteur, das wird sich ja überall hin exportiert. Eine enge Verbindung zu Frankreich lässt ja zumindest vermuten, dass es auch eine engere Verbindung zur EU bzw. zu Europa gibt. Nun ist das aber nicht die einzige zentrale oder nur eine Steuerungsmacht der globalen Politik. Wir haben ja auch noch die Chinesen oder den chinesischen Staat, der auch in viele afrikanische Länder quasi investiert und dort tätig ist. Wir haben Russland als Akteur, wir haben aber auch immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Du hattest es schon erwähnt, das Land ist ein relativ sicherer Hafen in Westafrika, ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum, allerdings das Niveau, von dem es ausging, ist relativ gering. Haben die Ivoren, die Ivoren, erlauben sie sich, sage ich jetzt mal, einen Standpunkt auf dem internationalen Parkett? Erlaubt sich die Regierung quasi eine aktuelle Geschehnisse, Ukraine, Iran-Konflikt etc. zu kommentieren und da Stellung zu beziehen? Oder ist es eher ein Land, was versucht, sich politisch jetzt nicht neutral, aber politisch so wenig wie möglich irgendwie auf internationaler Bühne anzuecken? Wie ist da deine Einschätzung jetzt nach der Zeit, die du jetzt schon im Land selbst bist?
Ja, ich würde sagen, es ist eine sehr eindeutige Westbindung, aber bei gleichzeitiger eher, ja, sich wenig exponieren, außenpolitisch. Also, das ist, denke ich mal, die Côte d'Ivoire sieht da ihre Möglichkeiten einfach nicht sehr groß, selbst in der Region keine große und herausragende Rolle zu spielen. Auch in der ECOWAS ist die Côte d'Ivoire kein treibender Akteur. Und Genau. Ich würde sagen, in der großen Weltpolitik versucht man sozusagen eher, sich einzugliedern und sich auf die wirtschaftliche Situation und wirtschaftliches Wachstum zu konzentrieren, als da irgendwo Stellung zu beziehen. Aber man ist sehr stark an den sagen, ja, Frankreich, aber auch sagen, das, was wir noch immer als den Westen bezeichnen würden, dahin orientiert. Das soll nicht heißen, dass insbesondere China nicht auch eine wirtschaftliche Rolle spielt. Tut es auf jeden Fall, natürlich, aber keine so herausragende, keine sehr starke Verbindung, keine historische Verbindung. Es gibt eben auch da ist es vor allen Dingen wirtschaftlich. Also das heißt, es gibt hier immer mehr China Malls, die aufmachen, die alle chinesischen Produkte von A bis Z unter einem Dach verkaufen. Und da natürlich Konkurrenz zu bisherigen Produkten aus Europa vielleicht darstellen. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, aber nochmal, also da ist wirklich auch wieder eher im wirtschaftlichen Bereich. Russland spielt hier meines Wissens keine starke Rolle, zumindest nicht in der aktuellen Regierung des aktuellen Präsidenten, der selbst auch persönlich immer wieder aus gesundheitlichen Gründen oder weil es ihm so gerne gefällt, immer gerne in Frankreich ist und teilweise auch für mehrere Wochen. Also das heißt, diese Verbindung ist da einfach zumindest aktuell sehr stark. Es gibt ein paar Oppositionspolitiker, wo so ein bisschen vorsichtig gesagt wurde, aber vielleicht sollten wir uns mal an Russland irgendwie stärker orientieren. Aber das, wie gesagt, wir haben aktuell keine politische Macht im Land und da sehe ich auch keine Möglichkeiten.
Dann lasst uns zum Abschluss des Gesprächs drauf schauen, was ihr als Kolleginnen und Kollegen, was wir als Friedrich-Ebert-Stiftung vor Ort arbeiten. Wir hatten erfahren, es ist eine starke Westbindung, eine hohe Affinität zu Frankreich bzw. zu Europa. Das scheint ja zumindest jetzt den vielleicht immer etwas amateurhaften Blick zu erlauben, dass die Arbeit vor Ort wahrscheinlich einfacher ist als in anderen Ländern. Aber nimm uns doch so ein bisschen mit, Thomas, in die Projekte, Projekte, die ihr vor Ort macht, beziehungsweise auch den Partnerinnen und Partnern, mit denen ihr vor Ort arbeitet und was so ein bisschen diese groben Ziele der Arbeit sind und wie du auch Erfolge oder die Prozesse aktuell der eigenen Arbeit einschätzt.
Ja, nein, wie du schon sagst, unsere Arbeit hier findet eigentlich in einem ziemlich guten Rahmen statt. Deutschland hat auch ein sehr gutes Ansehen im gesamten Land. Dementsprechend auch deutsche Organisationen sind hier wirklich hoch angesehen und dazu würde ich auch uns als Friedrich-Ebert-Stiftung zählen. Genau, unsere Arbeit ist so in großen Grundzügen, ich sag mal recht traditionell aufgestellt, mit natürlich Fokus auf Gewerkschaften, die im Land recht frei operieren können, mit gewissen Einschränkungen und teilweise auch Repressionen. Allerdings ist die Gewerkschaftslandschaft schon recht frei und wir können mit denen über viele Themen arbeiten. Natürlich spielt da auch Korruption und sowas auch eine Rolle. Das heißt, schon vor vielen Jahren, lange vor meiner Zeit hier, wurde entschieden, zum Beispiel nicht mehr viel mit den großen Dachverbänden von Gewerkschaften zu arbeiten, wo eben eher, sagen, Korruption oder andere Probleme ein Thema sind, sondern eben auf kleinem Level mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Das ist bei uns zum Beispiel besonders bei den Gewerkschaften für Sicherheitsleute. Und bei den Gewerkschaften für Supermarktangestellte. Das heißt, da unterstützen wir auf ganz kleinem Level im Grunde die Gewerkschaften, die dafür sich auf sehr kleinteilige Weise für die ArbeitnehmerInnenrechte einsetzen in den Betrieben, in denen sie da sind. Da gibt es große Herausforderungen. Also wenn ich mit denen spreche, bin ich immer wieder beeindruckt, was für eine Themenbandbreite, die versuchen abzudecken, zum Beispiel in den Supermärkten, wo es Probleme gibt. Es gibt kein System, wer wie befördert wird, wer welche Gehaltskategorien bekommt. Das ist ein Problemfeld. Dann gibt es aber noch das ganz andere Problemfeld, zum Beispiel von sexueller Belästigung durch Manager von Supermarktangestellten oder sowas. Also, und damit müssen sie sich auch irgendwie auseinandersetzen und haben da teilweise sehr wenig Handhabe, damit die Leute nicht entlassen werden schnell oder so. Also das heißt, da gibt es eine ganz große Bandbreite, mit denen sich Gewerkschaften beschäftigen müssen, die viel größer ist, als man das sich in Deutschland vorstellen würde für eine Gewerkschaft. Was wir sonst machen, natürlich auch, fokussieren wir uns auf Frauenrechte im Land. Da ist nämlich auch noch sehr viel Luft nach oben, sage ich mal, im Land. Es gibt nach den letzten Wahlen, ich glaube, so ungefähr 13% Frauen im Parlament, in der Regierung. Ich glaube, es sind 30 Minister, davon sind, glaube ich, zwei oder drei Frauen. Also es gibt immerhin eine Außenministerin, das ist sozusagen die prominenteste, mächtigste Politikerin aktuell im Land. Allerdings eben die Zahl selbst ist sehr niedrig. Auch sonst die wirtschaftliche Beteiligung von Frauen ist niedriger, politische Beteiligung sehr, sehr niedrig. Und da setzen wir eben auch an, zum Beispiel, um Frauen einen speziellen, wie sagt man das auf Deutsch, ein Guide Politique. Also wir haben sozusagen ein Dokument entwickelt, wo Frauen nachlesen können, wie kann ich besser in die Politik einsteigen, wie kann ich meine Rolle dort finden. Das sind Themen. Ansonsten haben wir Jugendprogramme so ein bisschen. Wir fördern junge Menschen in den Gewerkschaften, aber auch in der breiten Zivilgesellschaft, sich politisch und Zivilgesellschaft nicht zu engagieren für ihr Land. Das ist etwas. Wir machen auch ein bisschen Forschungsprojekte, zum Beispiel auch zur Stadtentwicklung, was einfach in Abidjan ein riesiges Thema ist. Die Stadt wächst sehr stark, aber da gibt es natürlich auch große Ungerechtigkeiten. Ich hatte anfangs gesagt, von den Infrastrukturprojekten und so, da wird teilweise wenig zimperlich vorgegangen. Wenn jetzt der Brücke oder der Autobahn ein Stadtviertel im Weg steht, dann wird da auch ziemlich schnell aufgeräumt und die Leute müssen dann anschließend schauen, wo sie bleiben. Also da gibt es de facto keine wirklichen Entschädigungen oder sowas, weil natürlich die Regierung sagt, das ist eine informelle Siedlung. Also das heißt, die sagen, die Leute, die da wohnen, die haben alle keine Baugenehmigung gehabt und so weiter, aber leben da natürlich seit Jahrzehnten vielleicht in ihrem Stadtviertel. Aber die Regierung sagt, da wird jetzt geräumt. Wir machen da jetzt eine Immobilienentwicklung oder ein Infrastrukturprojekt oder was weiß ich. Und das führt natürlich auch zu großen Problemen und Verwerfungen einfach in der Stadt, dass die Leute sich dann wieder neu irgendwo auf dem Wohnungsmarkt was finden müssen. Der ist sowieso schon unter Druck. Wie gesagt, die Stadt wächst sehr schnell. Das führt immer zum großen Druck auf die verfügbaren Wohnungen und natürlich auch auf die Preise. Also das heißt, das haben wir uns angeschaut in der längeren Studie, um auch zu überlegen, wie kann Sozialwohnungsbau in Abidjan aussehen? Was gibt es für Beispiele aus anderen Ländern, wie Sozialwohnungen gebaut wurden durch Regierungen und das erfolgreich eben dazu beigetragen hat, die Stadt gerechter zu machen? Genau. Noch was Letztes vielleicht. Wir haben ein Forschungsprojekt gemacht zu was die Menschen umtreibt, so ein bisschen. Das den Ivor-Maître genannt, also ein Meter sozusagen der politischen Überzeugungen. Auch hier ganz top Punkt Nummer eins: Lebenshaltungskosten, Wohnen, Gesundheit und Bildung. Also die Leute erwarten immer mehr von ihrem Staat, der ja auch, wie gesagt, eigentlich immer wächst und größer wird, das Land, desto stärker werden auch die Bedürfnisse der Menschen natürlich und die Erwartungen, die sie haben an ihren Staat. Und da sehen wir aktuell, das wird, glaube ich, für die nächsten Jahre auch eine spannende Frage werden im Land. Kann der Staat es schaffen, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, was sie sich vorstellen für Gesundheit, Wohnen und so weiter und nicht nur reine Sicherheit. Also das haben wir sozusagen erreicht. Das war vor vielleicht 10 Jahren noch ein zentrales Bedürfnis. Inzwischen sind wir eben einfach woanders, wo diese jetzt deutlich weiterentwickelten Bedürfnisse eben immer stärker in den Blickpunkt der Bevölkerung und damit eben auch der Regierung kommen. Ja.
Dann ist auch das durchweg, also kann man das fast schon als positives Fazit ziehen, dass das also ein Land ist, was sich sehr stark entwickelt mit den Problemen, die du angesprochen hast, aber jetzt auf den Blick jüngere Vergangenheit doch sehr viel Positives für die Bevölkerung mit sich gebracht hat. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du uns heute mit an die Côte d'Ivoire genommen hast und die Thüringerinnen und Thüringer so ein bisschen sowohl in die Landesgeschichte als auch in die aktuelle Politik und die Wirtschaft des Landes gebracht hast. Ich denke, das weiß dann, wenn spätestens am 20. Juni, wenn dieses Gruppenspiel ist, erinnert sich die eine oder der andere vielleicht daran und kann den zumindest sportlichen Gegner dann ein bisschen besser einordnen. Insofern vielen Dank, viele Grüße an die Côte d'Ivoire und Ihnen, meine Damen und Herren, möchte ich auch danken, dass Sie heute wieder mit dabei waren, eingeschaltet haben, ob im linearen Fernsehen oder ob Sie den Beitrag hier in der Mediathek oder als Podcast hören. Wir freuen uns immer wieder über die große Reichweite und es freut mich auch, wenn Sie dann das nächste Mal im Mai wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.